Der Himmel erfüllt mein Herz. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich. Das Musikteam hat ja eigentlich die Aufgabe, uns so ein Stück abzuholen. Wir sind ja manchmal weit, weit weg und da ist es gut, dass die Musik uns abholt und uns ausrichtet auf Gott. Vielen Dank für euren Dienst. Es geht heute Morgen um das Thema Leid. Ich denke, wir alle sind schon irgendwo, irgendwie damit konfrontiert worden. Leid auf der einen Seite, wir haben einen Gott, der alles kann, oder? Wir haben einen Gott, der alle Macht hat. Und auf der anderen Seite gibt es viel, viel Leid und das bekommen wir oft nicht zusammen. Wie kann denn Gott, wenn er Macht hat, so viel zulassen? Warum verhindert er das Leid nicht? Warum nimmt er das nicht vollkommen weg? Und so weiter. Und das sind oft unsere großen Fragen und Schwierigkeiten. Und ich möchte uns heute Morgen so ein bisschen darauf ausrichten, auf diese Thematik, und so ein bisschen hineinnehmen. Die letzte Antwort habe ich auch nicht. Aber so ein bisschen den Hintergrund für diese Thematik, die möchte ich mich mit euch heute Morgen so ein bisschen anschauen. Wir lesen aus Offenbarung Kapitel 21, haben den Bibeltext da, Offenbarung 21, die Verse 3 bis 4. Da heißt es, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das klingt ja in unseren Ohren wie von einem anderen Stern, nicht wahr? Einen Ort, wo es kein Leid, keine Tränen, keine Not, keine Probleme mehr gibt. Das verheißt uns Gott. Und dahin sind Christen unterwegs, an diesen Ort, in diese neue Welt Gottes. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, wir leben in dieser Welt, wo es so viel Leid gibt und so viele schwierige Fragen und wir haben oft keine Antwort. Ich möchte dich bitten, Herr, besonders für diejenigen auch heute Morgen unter uns, die durch Leid gehen, die sich vielleicht mit diesen Fragen abquälen, warum? Warum lässt du das zu? Warum schweigst du? Warum passieren alle diese schrecklichen Dinge? Herr, wir wollen uns aus deinem Wort ermutigen lassen und wir bitten dich, Herr, dass du uns heute Morgen ganz persönlich begegnest und dass du uns mit hineinnimmst in das, was du planst, was deine Pläne sind für diese Welt und für uns. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Wir waren unterwegs von Hessen zu unserer Tochter hier im Schwabenland und auf der A7, so in Höhe von Ellwangen, da fuhr plötzlich ein Auto rauf auf die Autobahn und bemerkte uns nicht. Wir haben so eine gewisse Geschwindigkeit da gehabt und wir konnten gerade noch ausweichen und plötzlich fing das Auto an zu schleudern. Wir drehten uns mehrmals auf der stark befahrenen A7 und dann kamen wir auf dem Standstreifen in verkehrter Richtung zum Stehen. Wir sind ausgestiegen aus dem Auto, zwei Reifen waren kaputt, ansonsten war uns nichts passiert. Der Verkehr ist weiter an uns vorbeigerauscht. Es war ein Wunder Gottes. Und wir haben an diesem Tag und die kommenden Tage immer wieder nur Gedanken haben, oh Gott, danke für dieses Wunder. Oh Gott, du bist so gut. Frage, ist Gott gut? Ist Gott wirklich gut? Gott auch dann gut, wenn es anders gekommen wäre? Wenn das Krebsgeschwür schrumpft, dann sagen wir, Gott ist gut. Wenn der Studienplatz, wenn wir den bekommen, dann sagen wir, Gott ist gut. Wenn ich bei den Entlassungen in meiner Firma nicht dabei bin, dann sage ich, Gott ist so gut. Oh Gott, danke, danke, du bist so gut. Aber sagen wir das auch noch, wenn unser Kind das Klassenziel nicht erreicht? Oh Gott, du bist so gut. Sagen wir das auch noch, wenn die Diagnose heißt, sehr schlecht für sie? Sage ich auch das noch, können wir das noch sagen auf dem Friedhof, wenn wir hinter einem Sarg hergehen, eines lieben Menschen, oh Gott, du bist so gut, du bist so gut, sagen wir das dann auch noch? Ist Gott nur dann gut, wenn er uns auf unerklärliche Weise vielleicht besonders beschenkt? Viele Menschen, darunter sind auch viele Christen, die haben so eine Art Stilleabkommen, ein alleiniges Stilleabkommen mit Gott abgemacht. Das heißt so in etwa, man formuliert das nicht laut, aber das heißt so in etwa, ja, ich gebe mein Bestes und ich möchte dir viel Gutes tun und ich lebe so, dass es dir gefällt, aber dafür passieren mir dann auch nicht irgendwelche Dinge, die ich nicht haben möchte. Das ist so ein stilles Abkommen. Und dann erwarten wir, Gott ist gut, Gott liebt mich doch, ich folge ihm doch nach, ich glaube doch an ihn, also so schreckliche Ereignisse, von denen bleibe ich verschont. Diese Thematik kennt die Bibel nicht und wer diese Thematik predigt, der predigt nicht Gottes Wort. Noah wurde ausgelacht, als er mitten auf der grünen Wiese seine Arche gebaut hat. Abraham musste seine Heimat verlassen und war fast ein ganzes Leben lang heimatlos. Josef wurde verleumdet und kam dafür ins Gefängnis. David wurde von seinem eigenen Sohn Absalom geputscht. Jeremia wurde gefoltert und zersägt. Hiskia bekam eine lebensbedrohende Krankheit. Daniel, den warf man in die Löwengrube. Seine drei Freunde, die mussten in Feuerofen. Maria und Josef mussten mit ihrem Baby flüchten ins Ausland. Stephanus wurde gesteinigt. Jakobus wurde der Kopf abgeschlagen. Paulus kenterte in einem schrecklichen Sturm im Mittelmeer. Petrus wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Luther wurde vogelfrei erklärt und Bonhoeffer wurde aufgehängt. Gott sagt an keiner Stelle in der Bibel, wenn du an mich glaubst, passieren keine schrecklichen Dinge. Dann wirst du nicht krank. Du wirst nie einen lieben Menschen zu Grabe tragen müssen und deine Kinder, die geraten alle wohl. Wer das predigt, predigt eben nicht Gottes Wort. Wenn damals zur Zeit des Apostel Paulus junge Christen zum Glauben gekommen sind, wisst ihr, was er denen in den Taufschein geschrieben hat? Wir müssen, da steht müssen, wir müssen durch viel Leiden in das Reich Gottes eingehen. Stell dir mal vor, du wirst hier getauft, bekommst eine Taufurkunde und da steht dieser Taufspruch drin. Wir müssen durch viel Leid in das Reich Gottes eingehen. Ist eine Ermutigung, oder? Wir leben in einer Welt, wo tagtäglich Katastrophen, Schicksalsschläge, Leid und Tod vorkommen. Eben waren die Sirenen hier, habt ihr alle gehört, ne? Irgendwo irgendwas passiert, es werden die Sirenen heulen, bis dass Jesus wiederkommt. So lange werden die Sirenen heulen, wird es Katastrophen geben. Und das hat zunächst einmal überhaupt nichts mit Gott zu tun. Das hat nichts, absolut nichts mit Gott zu tun. Johannes, der Schreiber der Offenbarung, der befindet sich im Exil auf der kleinen griechischen Insel Patmos und an einem Sonntag, da eröffnet ihm Gott die Tür für die Ewigkeit, für das Ende dieser Welt. Und dort hört Johannes diese unglaublichen Worte und Gott wird alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid und Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und jetzt fordert Gott den Johannes auf, Johannes, schreib das auf, das müssen die nächsten Generationen und die übernächsten Generationen und die dann kommen, die müssen das hören, dass es eine Welt geben wird, wo Gott abwischen wird alle Tränen und wo es kein Leid mehr geben wird. Aber bis dahin werden Tränen geweint, heulen die Sirenen, passieren Unglücke. Man traut seinen Ohren nicht, wenn man das so liest und hört. Gott wird eine Welt schaffen, wo es kein Leid mehr geben wird. Aber jetzt leben wir noch in einer Welt voller Leid und Not und Elend. Bis dahin verschwinden Flugzeuge, 239 Passagiere spurlos über dem Indischen Ozean und hunderte Familienglieder, die fragen sich, au, au Gott, wie kann sowas passieren? Wie kannst du sowas zulassen? Bis dahin sind Millionen Menschen von fürchterlichen Bedingungen weiter auf der Flucht in dieser Welt oder hinter Stacheldraht. Bis dahin, bis zu dieser neuen Welt Gottes, da werden weiterhin Menschen in Minischlauchbooten auf dem Mittelmeer zu Tode kommen, weil sie nach Europa wollen. Aber das Leid ist ja nicht nur weit weg. Das Leid ist ja sogar auch im Schwabenland, ne? Das Leid ist ja vielleicht sogar hier in Heubach, vielleicht sogar hier mitten in unserem Gottesdienst. Jeder von uns ist vielleicht irgendwo, irgendwie schon mal unter der Gürtellinie getroffen worden. Und dann kommt diese Frage, oh Gott, warum ich? Warum passiert mir das? Vor einiger Zeit sagte mir jemand, Herr Schmidt, ich habe solche Schmerzen. Warum passiert mir das? Warum ich? Andere verlieren ihre Arbeitsstelle und sie fragen, ja, warum ausgerechnet ich? Warum ich? Und wieder andere, die haben mit ihren Kindern große Probleme und sie fragen sich, warum wir? Wir haben doch alles versucht. Wir wollten doch das Beste geben. Warum ausgerechnet wir? Warum bei uns? Und oft kommt diese Frage auf, warum erlaubt dieser große und allmächtige Gott, warum erlaubt er, wenn er doch liebt, wenn er doch es gut meint, warum erlaubt er solche schrecklichen Ereignisse? Wir wissen doch, dass Gott die Macht hätte, es zu verhindern. Warum verhindert er das nicht? Warum nimmt er das nicht alles weg? Warum verhindert Gott nicht, dass ich Schläge unterhalb der Gürtellinie bekomme? Warum lässt Gott das zu? Und diese Fragen konnten noch nie genügend beantwortet werden. Und auch ich habe heute Morgen keine allumfassende Antwort auf diese schwierigen Fragen. Aber ich helfe mir dann, wenn solche schrecklichen Dinge passieren, indem ich mir einiges Grundsätzliches bewusst mache. Einiges möchte ich jetzt mal hier euch mitteilen. Gott hatte, als er den Menschen geschaffen hat, eine Alternative. Gott schuf uns als Menschen, als freie Menschen. Das sieht ungefähr so aus. Freier Mensch. Gott schuf uns als freie Menschen. Er gab uns die Freiheit, autonome Entscheidungen zu treffen. Gott wusste um die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen damit schlecht umgehen. Gott wusste um das Risiko, dass wir solche Freiheiten missbrauchen. Gott wusste, dass wir eventuell aus dieser Freiheit heraus schreckliche Dinge tun. Aber die Alternative zu diesem freien Menschen wäre der andere Mensch gewesen. Der hier. Das wäre die Alternative gewesen. Dass Gott Menschen schafft, die er an ihren Herzen und Seelen und Armen und Beinen, an Händen und mit Schnüren verbindet und dann bestimmt. Und so wie einer hier oben dreht und zieht, so reagiert der Mensch, so muss er reagieren. Er ist nicht frei. Gott halte die Alternative zwischen dem freien Menschen, der freiwillig und autonom entscheiden kann, oder der Marionette. Und Gott hat sich, als er uns geschaffen hat, als er dich und mich geschaffen hat, dafür entschieden, uns als freie Menschen zu kreieren, zu schaffen, weil Gott wollte, dass wir ihn freiwillig lieben, dass wir ihm freiwillig nachfolgen, dass wir ihm freiwillig gehören, dass wir freiwillig auf ihn hören und ihm folgen. Das war Gottes Wunsch bis heute. Gott wollte nicht, dass du fremdbestimmt wirst, dass du das machst, was du eigentlich nur machen musst. Und Gott wusste um die Gefahr, die damit verbunden ist, dass wir das missbrauchen. So. Und jetzt sind wir Menschen in der Lage, aus unserer Freiheit heraus falsche Entscheidungen zu treffen. Wir waren mit unseren Konfirmanden auf einer Kurzfreizeit und wir waren in zwei kleinen Ferienhäuschen untergebracht, die Mädels in dem einen Ferienhäuschen und die Jungs im anderen Ferienhäuschen. Und irgendwann kam, was kommen musste. Ahnt ihr's? Die Mädels haben gesagt, den Jungs müssen wir doch mal einen Streich spielen. Dann haben sich die Mädels heimlich zusammengehockt und haben sowas ausgebrütet. Und dann hat Gott zu den Mädels gesagt, halt, tut es nicht. Das ist nicht gut für die Jungs. Lasst es lieber. Das gibt nur Streit und Zoff und so weiter. Aber die Mädels hatten die Freiheit. Und jetzt haben die Mädels in ihrer Freiheit das ausgeheckt. Das Verbrechen nahm seinen Lauf. So, und die Jungs hat's hart getroffen. Und jetzt haben sich die Jungs zusammengesetzt. Und jetzt kam, was kommen musste. Rache. Sie haben schwere Rache geschworen. Und dann haben wir uns bei uns im Männerhaus zusammengesetzt, haben über die Liebe Gottes gesprochen, haben über Vergebung gesprochen, haben darüber gesprochen, was Paulus sagt, dass wir dem anderen Gutes tun, dass wir uns nicht rächen sollen und so weiter. All das haben wir durchgenommen und all das. Und die Jungs haben gesagt, nein, in ihrer Freiheit gab es nur eins, Rache. Und dann haben sie grausam zurückgeschlagen, die Jungs, in ihrem freien Willen. Wisst ihr, jetzt hätte Gott eigentlich die Mädels an den Schnüren ziehen müssen und hätte sagen müssen, liebe Mädels, so nicht, nein, nein. Aber Gott wollte den Mädels die Freiheit lassen und wollte den Mädels die Freiheit geben, sich frei zu entscheiden. Und die Mädels haben sich entschieden gegen die Jungs. Und Gott hat den Jungs jetzt nicht an Fäden gezogen, hat gesagt, so, also Rache gibt's nicht, bei mir nicht. Sondern Gott hat den Jungs die Freiheit gelassen, er hat gesagt, tut's nicht, das ist nicht gut. Das bringt nur Streit und Zoff in die ganze Atmosphäre rein. Aber die Jungs in ihrer Freiheit haben sich dagegen entschieden. Also, das erklärt jetzt nicht alles in dieser Welt, aber es macht uns so ein bisschen deutlich, warum passieren solche vielen, vielen schrecklichen Dinge in dieser Welt? Warum schreitet Gott nicht ein, wenn er doch in seiner Macht Menschen oder Leid verhindern könnte? Warum schreitet Gott nicht ein? Weil Gott uns Menschen als freie Menschen geschaffen hat und Gott geht das Risiko ein. Und jetzt ist es so, dass Menschen oft dieses Risiko auch missbrauchen, dass sie den freien Willen missbrauchen. Wie gesagt, das löst nicht alle Probleme, aber es hilft mir, so ein bisschen zu verstehen, warum passiert so viel Leid in dieser Welt? Warum passiert so viel Leid? Ich möchte mal so ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Warum passiert so viel Leid in der Welt? Nun, Leid passiert zum Beispiel durch mich selber. Leid passiert durch mich selbst. Ja, ich häng's mal hier hin. Ich selber verursache Leid. Ich selber habe einen freien Willen und ich bin in der Lage, Fehlentscheidungen treffen zu können. Du bist in der Lage, Fehlentscheidungen treffen zu können. Gott zieht dich nicht an den Schnüren. Gott verhindert das nicht, indem er an deinen Strippen zieht, sondern Gott lässt dir die Freiheit. Mein Großvater war ein starker Raucher und die Ärzte hatten ihn gewarnt. Und eines Tages kam, was oft kommt. Er musste mit Lungenkrebs ins Krankenhaus. Und jetzt ist es doch mühsam, dass man seine Faust zum Himmel erhebt und Gott anklagt und sagt, Gott, warum? Warum lässt du das zu? Warum ich? Gott hatte ihn durch Ärzte und Voruntersuchungen immer wieder gewarnt. Aber in seiner Freiheit hat er anders entschieden. Er wusste ganz genau, wenn er so weiter qualmt, dann wird das seine Folgen haben. Es war seine freie Entscheidung. Die Bibel sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das heißt, du selbst bist in der Lage, Leid dir zuzufügen. Wenn dich eine schlimme Nachricht erreicht und du fragst, Gott, warum, warum, warum ich? Dann solltest du vielleicht zunächst mal innehalten und solltest mal einen kurzen Moment darüber nachdenken. Könnte es sein, dass ich selbst dieses Leid verursacht habe? Dass ich selbst dieses Leid in meinem Leben hineingebracht habe? Das hat mit Gott zunächst gar nichts zu tun. Das ist meine falsche Entscheidung, die ich getroffen habe. Das war die falsche Entscheidung meines Großvaters, dass er so weitergemacht hat. Das hat mit Gott nichts zu tun. Und wenn das dann der Fall ist, dann nimm die Verantwortung auf dich und sag, oh ja, ich habe falsche Entscheidung getroffen, Herr. Es ist nicht deine Sache, es ist mein Verschulden. Und dann bring es vor Gott ins Reine, bring es vor Gott in Ordnung. Aber mach dir bewusst, du selber bist für das Leid verantwortlich. Eine zweite Möglichkeit, andere Menschen verursachen Leid in meinem Leben. Auch das ist möglich. Paulus schreibt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Da ist ein anderer Mensch, ein Alexander, dem Gott die Freiheit gegeben hat, sich frei zu entscheiden. Und er missbraucht seine Freiheit, um anderen Schaden zuzufügen, um an anderen Böses zu tun. Alexander der Schmied, so muss es Paulus erleben, hat mir viel Böses angetan. Das hat mit Gott zunächst gar nichts zu tun. Andere Menschen missbrauchen ihre Freiheit und verursachen in deinem Leben Leid. 2015 stürzte das Germanwings-Flugzeug in den Alpen ab. Hier hat ein Mensch dieses schreckliche Leid an 149 Menschen, zum Teil Kinder, verursacht. Er hat eine falsche Entscheidung in seiner Freiheit getroffen. Es gibt Menschen in dieser Welt, und das wird nicht das letzte Mal sein, dass sie schlechte Entscheidungen treffen und anderen Leid zufügen. Ein betrunkener Autofahrer hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Er weiß, dass er in seinem Alkoholrausch kein Auto fahren sollte, aber in seiner Freiheit. Jetzt müsste ihn Gott an den Schnüren ziehen, dass er nicht den Schlüssel reinkriegt und dass er nicht den Motor ankriegt und dass er nicht lenken kann und dass das Auto überhaupt nicht fährt. Jetzt müsste Gott sich da einschalten und an Schnüren ziehen. Aber Gott lässt diesem Menschen die Freiheit. Und jetzt kann dieser Mensch in seinem betrunkenen Zustand diese Freiheit missbrauchen. Und er fährt und verursacht Leid an anderen Menschen. Das passiert in dieser Welt. Und das wird immer wieder in dieser Welt passieren. Klar, wie gesagt, Gott könnte das Leid verhindern, aber dann wären wir wieder bei den Marionetten. Dann wären wir wieder hier. Und Gott hat sich nun mal entschieden, uns nicht so zu behandeln und nicht so geschaffen. Gott lässt uns die Freiheit. Es gibt die andere Möglichkeit, manchmal geschieht Leid in dieser Welt auch durch Naturkatastrophen. Auch das gibt es in dieser Welt. Naturkatastrophen, dass plötzlich Dinge über uns hereinbrechen. Gott hat diese Welt so geschaffen, dass sie aufgrund von Naturgesetzen, von bestimmten Naturgesetzen funktioniert. Als Adam und Eva Gott gegenüber ungehorsam waren, da ist diese ganze Schöpfung in Unordnung geraten durch die Sünde, durch den Ungehorsam, ist die ganze Schöpfung mit hineingezogen worden. Viele, ich möchte das betonen heute Morgen, viele, nicht alle, aber viele Umwelt- und Naturkatastrophen sind hausgemacht. Haben wir verursacht. Sie gehen auf das Konto einer falschen Lebensweise von uns Menschen zurück. Das heißt nicht, wie gesagt, dass alle Katastrophen so zu erklären wären. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, ihr müsst euch darauf einstellen, dass in dieser gefallenen Welt Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Krieg und Elend in dieser Welt gibt. In dieser gefallenen Schöpfung gibt es diese Dinge, die sind da. Das hat mit Gott zunächst gar nichts zu tun, sondern wir haben uns falsch entschieden, dort im Paradies. Und jetzt ist die ganze Schöpfung in Unordnung geraten. In 2014, da fegte so ein Wirbelsturm über Mosambik und dann später über Haiti. Viele Menschen kamen zu Tode. 2004, da tötete eine Killerwelle in Asien über 230.000 Menschen und verursachte viel Leid. Viele Familien wurden auseinandergerissen, ganze Dörfer verschwanden vom Erdboden. Der Tsunami löschte unglaublich viel Elend, Leid und Not aus. Warum? Wir haben keine Antwort darauf. Es passieren diese Dinge. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein und nicht bei jeder Katastrophe die Faust erheben und Gott anklagen. Warum du? Warum du? Diese Dinge in dieser Welt passieren. Und wie gesagt, wir haben nicht immer eine Antwort darauf. Aber sie sind meistens das Resultat einer gefallenen Welt, einer gefallenen Schöpfung, in der du und ich leben muss. Eine weitere Ursache, wo kommt das Leid her? Eine weitere Ursache. Wir wissen aus der Bibel, dass der Teufel viel Leid verursacht in dieser Welt. Der Teufel ist in dieser Welt eine Realität. Ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass der Teufel eine Realität ist, eine Macht ist. Jesus wusste um die Existenz des Teufels. Jesus hat selbst mit dem Teufel zu tun gehabt, wurde mit dem Teufel konfrontiert. Jesus sah Menschen, die von dem Teufel schrecklich geplagt und kaputt gemacht wurden. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus im Blick auf die Strategie des Teufels, er sagt, der Teufel ist ein Dieb, er kommt wie ein Dieb, nur um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Der Teufel möchte in dieser Welt zerstören, kaputt machen. Ob das Ehen sind, Familien sind, Vereine sind, Länder sind, der Teufel möchte zerstören. Er ist eine Realität. Petrus warnt davon, er sagt, der Teufel, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dieser Teufel versucht, Leid in dein Leben hineinzubringen. Und es gelingt ihm oft. Wie gesagt, ich halte die Macht des Teufels für absolut realistisch. Wenn es keinen Teufel in dieser Welt gäbe, dann hätte ich keine Antwort auf diese schrecklichen Dinge, die in dieser Welt geschehen. Wie sollte es man sonst erklären, dass unschuldige Menschen vor der Kamera die Kehle durchgeschnitten wird und das wird gefilmt? Wenn es keinen Teufel gäbe, wer sonst hat Hitler diese schrecklichen Dinge zugeflüstert, 6 Millionen Juden umzubringen? Warum gibt es Sexhandel in dieser Welt, wo kleine Jungen und Mädchen gekidnappt werden und für $10 Stück an Bordelle verkauft werden? Ich glaube, das, was Jesus auch sagt, dass es einen Teufel gibt und manches Leid in dieser Welt geht auf ihn zurück. Und schließlich, es gibt in dieser Welt auch Leid, was ich und du nicht erklären kann. Es gibt Leid in dieser Welt, da haben wir keine Antwort darauf. Dem Propheten Jeremia sagt Gott einmal, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens. Gott meint es mit dieser Welt gut. Aber es gibt Leid in dieser Welt, das kann man nicht erklären und Gott schweigt dazu. Als unser zweites Kind am nächsten Tag nach der Geburt starb, bekamen wir keine Antwort. Und auf unsere Tränenfrage, Herr, warum, warum, warum bei uns, warum wir, hat Gott bis heute keine Antwort gegeben. Gott schweigt. Es gibt Leid, da haben wir keine Antwort. Und der Himmel schweigt und wir wissen nicht, warum. Wir sind unterwegs zu diesem Ort, wo Gott sagt, es wird eine Welt geben, da wird es kein Leid, keine Not, kein Tod mehr geben. Deshalb möchte ich zu dem Thema Leid jetzt noch ein paar Dinge sagen, die uns vielleicht helfen können. Erstens, Gott ist, haben wir die andere Folie? Gibt es da noch eine? Gott ist nie der Urheber von etwas Bösem. Das dürfen wir uns im Leid bewusst machen. Gott ist nie der Urheber, wenn Leid in deinem Leben vorkommt. Da heißt es in Jeremia 29, denn ich weiß wohl, was ich Gedanken für euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, das Ende, das ihr erwartet. Gott meint es grundsätzlich gut mit uns. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und wenn du jetzt mitten im Leid drinsteckst, dann halte daran fest, dann klammere dich an dieses Wort Gottes. Gott, du hast Gedanken des Friedens, auch jetzt bei mir, mitten im Leid, halte daran fest. Ein zweites, was ich mitgeben möchte, Gott kennt, haben wir es? Gott kennt deine Grenzen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott kennt deine Grenzen. Gott weiß, was du ertragen kannst. Und er achtet darauf, wie ein Vater auf seine Kinder. Er achtet darauf, dass du nicht mehr tragen musst, als wie du es ertragen kannst. Halte im Leid daran fest, Herr, du legst mir nicht mehr auf, als dass ich es tragen kann. Und schließlich im Leid, Gott ist im Leid gegenwärtig. Mitten im Leid ist Gott da. Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar im Leid. Dem Propheten Jesaja sagt Gott einmal, wenn du durchs Wasser gehst, es kann sein. Es kann sein, dass dir eines Tages das Wasser bis zum Hals steht. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, es kann passieren, dass es dir manchmal ganz heiß wird. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Gott verspricht, im Leid bin ich mittendrin, bin ich mitten dabei. Dem Psalmbeter sagt Gott, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, die viel Leid tragen. Denen ist Gott in besonderer Weise nahe. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, die kaum noch aufstehen können. Wenn ich morgen in einen OP-Saal geschoben werde, darf ich wissen, Gott ist da. Und wenn ich einmal ganz arm und elend im Rollstuhl sitzen sollte, dann darf ich wissen, Gott ist da. Und wenn ich einmal hinter einem Sarg hergehen muss, eines geliebten Menschen und muss ihn loslassen, dann darf ich wissen, er bleibt an meiner Seite. Alle Tage, bis an der Weltende. Es kann sein, dass du auf viele Fragen und viele Leiddinge in deinem Leben keine Antwort bekommst, dass Gott schweigt, das kann durchaus sein, aber halte daran fest, er ist da und er bleibt. Es kann sogar sein, dass du eines Tages viele Geschenke Gottes, die er dir in deinem Leben gemacht hat, dass du die eines Tages zurückgeben musst. Aber Gott bleibt da. Und schließlich, das Leid wird in Segen verwandelt. Gott wird den Schmerz und das Leid, das dir widerfährt, schlussendlich in Segen verwandeln. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Auch das Leid, das du dir selbst zugefügt hast, kann Gott umformen in das Beste. Auch das Leid, das andere dir zugefügt haben, das durch Naturkatastrophen gekommen ist, das der Teufel verursacht hat oder worauf du keine Antwort hast, Gott kann das in Segen umwandeln. Das macht Gott. Und dann kommt schließlich der Tag, und das haben wir am Anfang gelesen, dann kommt der Tag, von dem Johannes hier am Anfang sprach und ich hörte eine große Stimme von dem Thron und die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Man traut seinen Ohren kaum, oder? Diese Welt kommt, dahin sind Christen, Gottes Kinder unterwegs. Johannes sagt, das ist wahr, es wird so sein. So, wer von euch isst gerne so ein schönes Stück Schwarzwälder Kirschtorte? Mal Hand hoch. Ey, ihr Feiglinge. Ey, ihr Feiglinge. Stellt euch vor, euer Hausarzt sagt morgen, essen Sie ruhig mal ein Stück Schwarzwälder. Das ist gesund, das ist gut. Also wer isst gerne ein Stück Schwarzwälder? Ja, jetzt sind es ein paar mehr. Ich esse die wahnsinnig gern, so ein schönes Stück Schwarzwälder. Aber jetzt frage ich, was ist denn an dieser Schwarzwälder Kirschtorte so köstlich? Was ist denn daran so köstlich? Jetzt passt mal auf, an dieser Schwarzwälder Kirschtorte, da ist drin, bei dieser Schwarzwälder Kirschtorte, da ist drin Speisestärke. Löffelt jemand gern Speisestärke so und lutscht da dran? Ist ekelhaft. Oder da ist Bittermandel drin. Trinkt jemand gern so ein Schlückchen Bittermandel? Ist doch köstlich, oder? Schmeckt doch. Nein, ist ekelhaft. Oder da ist drin zum Beispiel Weizenmehl. Wer isst gerne morgens schon so einen Löffel Weizenmehl? Zum Frühstück ist da drin. So, dann ist da drin Butter. Wer lutscht gerne an der Butter? Ach, so ein Stück Butter und dann so. Ekelhaft. Ekelhaft. Dann haben wir da Eier drin. Wer schlürft gerne so ein rohes Ei? Oh, da mag es welche geben. Also, ich finde es abscheulich. Ich würde Reis ausnehmen, wenn ich so ein Ei lutschen müsste, schlürfen müsste. Dann ist da drin Öl. Wer trinkt gerne morgens so ein Schlückchen Öl oder abends nochmal, bevor wir schlafen gehen, so ein schönes Becherchen Öl? Grauenhaft, schrecklich. Dann haben wir da noch drin Kakao, so bitteren Kakao. Wer lutscht gerne bitteren Kakao? Mag es vielleicht auch manche geben. Aber es ist absolut abscheulich. Wir haben noch Gelatine drin. Wer kaut gerne auf Gelatine rum? Oder wer Backpulver. Soll unheimlich gut sein. Backpulver. Oder dann haben wir noch hier Vanillezucker. Wer isst gerne so Vanillezucker? Wer lutscht da gerne? Also, das sind in dieser Schwarzwälder sind grauenhafte Dinge drin. Schreckliche Dinge. Wenn man die essen müsste, da würde man laufen, wer weiß wie weit. Aber wenn man diese Dinge in einem richtigen Verhältnis zusammenbringt und umrührt und behandelt, dann kommt irgendwann so ein ganz tolles Stück Schwarzwälder Kirschtorte daraus. Es kann sein, dass du gerade hier so einen bitteren Kakao runterschluckst. Es kann sein, dass du gerade am Stärkemehl rumschluckst. Es kann sein, dass du vielleicht das Backpulver runterwürgst und du sagst, das ist grauenhaft. Aber vergiss nicht, es wird der Tag kommen, wo Gott aus all den Dingen etwas macht, was großartig ist. Und du wirst zurückschauen und du wirst sagen, oh Gott, ich kann dich nur anbeten. Ich kann dir nur Danke sagen. Und darum haben wir einen Bibelvers hier. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg, wenn du mitten im Leid, mitten in Schwierigkeiten steckst. Wirf dein Vertrauen an Gott nicht weg. Halt an ihm fest. Es hat eine große Belohnung. Es wird eines Tages wunderbar sein, wenn Gott all diese schrecklichen Dinge zusammengebracht hat und sie verändert zu etwas Großartigem. Und Gott wird abwischen alle Tränen von deinen Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Es ist eine Welt mit viel Leid, mit viel Problemen und Nöten. Und wir haben auf vieles keine Antworten. Und können es schlecht einordnen, aber wir vertrauen dir, wir vertrauen dir und halten an dir fest. Auch jetzt, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann wollen wir uns bewusst machen, dass du da bist, dass du es gut meinst, dass du Gedanken des Friedens mit uns hast. Und das lass uns jetzt auch im Abendmahl ganz persönlich und ganz bewusst aufnehmen. Du bist da. Du beschenkst uns mit deinen guten Gaben. Und es kommt der Tag, wo du alles neu machst. Und mit dieser Hoffnung feiern wir jetzt in deiner Gegenwart. Amen. Amen. Ich möchte diejenigen bitten, die beim Abendmahl helfen, austeilen, dass sie nach vorne kommen. Jesus Christus lädt diejenigen ein, die eine persönliche Beziehung zu ihm haben, die wissen, dass sie durch ihn, durch sein Blut erlöst sind, die lädt er ein an seinen Tisch. Und das möchten wir heute Morgen auch hier feiern. Diejenigen, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, die mit ihm leben, die mit ihm unterwegs sind, die dürfen ihre Erlösung feiern, die er ihnen gestiftet hat. Das ist die Bedeutung des Abendmahls. Sein Leib gebrochen für mich, sein Blut vergossen für mich. In dieser Haltung wollen wir das Abendmahl feiern. Wenn jemand aus irgendeinem Grund das Mahl nicht halten möchte oder feiern kann, vielleicht Dinge in Ordnung bringen sollte vorher, dann bleibt einfach sitzen. Ansonsten machen wir das so, dass wir hier vorne herkommen, immer so reihenweise. Ihr seht dann, wenn es keinen Platz mehr hat, dann kommt in die nächste Reihe, ne? Und dann bekommt ihr hier die Gaben gereicht und ich lese ein Segenswort und bete und dann kommt die nächste Reihe. Ist einigermaßen, ist nicht so das, was ihr regelmäßig macht, ich weiß, aber ich habe die Freiheit heute, es so zu feiern. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's. Und gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Der Leib Jesu gebrochen für dich. Und Jesus nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut Jesu, vergossen für dich. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Und jetzt teilt aus, was Gott euch anvertraut hat. Bitte kommt doch nach vorne. Ihr wisst selbst, wie viel Platz es hier hat. Füllt einfach den Raum hier und dann kommt danach die nächste Reihe. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Herr, erhöre mich. Ja. Mein Leben ist immer in Gefahr, aber dein Wort vergesse ich nicht. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es.